sondern eben halt auch irgendwann zur UN, nach New York, nach Kenia, auf einen internationalistischen, feministischen Kongress. Und genau, der Film begleitet uns halt durch viele dieser Stationen. Und zusätzlich gibt es Interviews mit ihrer Mutter auch noch und Lebensgefährtin, Mitschülerin aus ihrer Schulzeit und Jugend in Hamburg. Es ist ein unglaublich vielfältiges, interessantes Zeitdokument, dieser Film.
Ich habe sie tatsächlich öfter gesehen, ohne eine so kompakte, so umfassende Lebensgeschichte dabei wahrgenommen zu haben zu der Zeit. Und sie ist als schwarze Frau in diesem linken deutschen Aktivismus. Und da ist es nochmal wichtig, sich zu vergewissern, das sind die 70er und 80er Jahre, über die ich da spreche. Das ist, ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Sie ist, ich glaube, man hat durchaus versucht, sie zu einer Ikone zu machen. Und gleichzeitig ist sie auch den, um das mal so zu nennen, innerlinken Diskriminierung oder eben sagen wir den weißen linken Diskriminierung auf eine Weise auch immer ausgesetzt gewesen. Das heißt, man hat sie mit exotisierendem Blick beobachtet und gleichzeitig mit einem paternalistischen Blick, würde ich mal so in der Rückschau feststellen.
Ja, das ist ganz interessant, dass in dem Film der von 87 ist, diesen Diskurs, der kommt gar nicht vor. Ne? Also auch bei ihr nicht. Sie kommt ja dauernd zu Wort eigentlich in Interviewsituationen und sie reflektiert das zu der Zeit auch gar nicht. Ne? Also sozusagen, da sind die großen Parameter, sind halt die Diskriminierung in El Salvador, bei den Minenarbeitern, in Wales und so weiter. Das sind die entscheidenden Kämpfe. Und sie ist halt ganz selbstverständlich Teil dieser 80er Jahre Friedensbewegung ja auch. Das sind viele so Aktionen wie Mutlangen, kommt glaube ich auch drin vor, wo sie dann auch weggetragen wird, wo sie halt mit der Gitarre dann immer da mit anrückt. Und darüber wird gar nicht reflektiert im ganzen Film. Das ist eigentlich vielleicht im Nachhinein dann auch das Interessante und was halt dann so ist, wenn man so ein Zeitdokument vor sich hat, was sozusagen aus der Zeit heraus spricht. Und der Film ist halt auch insofern aktivistisches Filmen, wenn man halt merkt, ich glaube, es gibt eine Szene, wo die Kamerafrau mal kurz ihr Baby abgeben muss, damit sie diese Szene filmen kann und dann wird das Baby mit ins Bild gehievt. Also das ist sozusagen so eine ganz pure Form des aktivistischen Films, wo es halt gar nicht das Äußere gibt sozusagen, sondern es wird aus innen heraus so mitgefilmt. Und das ist natürlich, wenn man als jüngere Person, also wie ich, das so in meinen frühen 20ern oder Ende Teenagerzeit erlebt habe, spricht da halt auch diese Ästhetik, die für mich damals eigentlich schon völlig überkommen war. Ne? Also so dieses 80er Jahre Friedensgedöns war ja, wenn man aus Punk sozialisiert ist, natürlich schon völlig gestrig. Und das ist halt so lustig zu sehen, wie das auch rührend natürlich in sich so ruht oder auch so die Leute daran glauben. Ne? Also im Nachhinein ist es halt unglaublich naiv zum Großteil, was da auch in Reden geschwungen wird oder ein ziemlicher Mangel an Theorie, würde ich auch mal sagen. Aber dafür ist es halt ein sehr starker, also beeindruckender emotionaler Impuls oder auch eine Hingabe, ne? Eine Hingabe zu einem Leben, was sich Leute heute gar nicht mehr vorstellen können, wo sie sich da melden können, dass sie mitmachen können. Ne? Also damals war, also das spricht aus diesem Film. Also dass es wirklich eine Vision gibt, wie ein linkes oder ein antikapitalistisches Leben, wie man das führen könnte. Ne? Also wie man den Kapitalismus außerhalb der Tür lassen kann. Also und das eben noch in der Variante, bevor es sowas wie die Hafenstraße dann gab oder keine Ahnung, oder die Rote Flora oder so. Also noch in der ganzen auch ein bisschen selbstgefälligen, langhaarigen Wollpulli-Ästhetik, die dann so in den 80ern noch so am Start war irgendwie. Und das ist natürlich total lustig, als Zeitzeuge das so mitzusehen.
Wenn du sprichst, fällt mir ein, erlebt zu haben, weggetragen zu werden aus einer Gruppe von 500 Leuten, wo die Bundespolizei dann reinging. und alle zusammen We Shall Overcome gesungen haben. Und dann stelle ich mir Fasia mit der Gitarre da drin vor. Das waren natürlich tatsächlich Situationen, in denen man sozusagen den Kapitalismus draußen vorlassen konnte. Aber gleichzeitig hast du die Konfrontation mit der Polizei.
Aber jetzt performativ gesehen, wenn dann Heinrich Böll sich in Mutlang wegtragen lässt und also ist das halt, steckt da ja auch ganz abgesafte, selbstüberzeugte Weltbilder, die sich halt, die sozusagen davon ausgehen, wir sind die Guten und die anderen sind die Deppen.
Exakt.
Und ich meine, zu der Zeit gab es ja den Song von der Band FSK, ich glaube so von 84, die Textzeile finde ich ganz passend, da gibt es die Textzeile, ein ganzes Volk kämpft für den Frieden, wir denken uns schon mal neue Ziele aus. Das war ja so, wie ich das so 1984 gedacht habe. Und der Film ist aber noch ganz in dieser, und das ist aber auch das Rührende, weil es natürlich, man kann das gar nicht kritisieren, weil die Leute wirklich eine andere Hingabe haben, steckt da drin und es ist ein tolles Zeitdokument.
Aha. Und gleichzeitig mit zu deiner vorletzten Passage nochmal zurück. Das ist eigentlich ein Anknüpfungspunkt für das Thema, was ihr auch verbindet, jetzt mit der Reihe, in der Reihe, nämlich das Scheitern, ich nenne das mal, unseres Internationalismus. Du hattest diesen Begriff und Maren, glaube ich, hatte den Begriff Internationalismus mal eben kurz drin. Mir fiel dazu das Stichwort proletarischer Internationalismus ein. Der sollte noch einen Schritt weiter gehen, sozusagen, in der Vorstellung damals. Und das ist ja auch Fasia, die sich eben gezielt den Bergarbeitern zuwendet und dort und dennoch aus dem Ruhrgebiet heraus, ne? 80er Jahre, die Stilllegung der ganz großen Fabriken im Ruhrgebiet, die Stahlwerke und die Bergwerke. Also da war ja schon noch außerordentlich lebendig die proletarische Hoffnung zu der Zeit.
Keine Frage, dass natürlich aus einer, also die klassenkämpferische Perspektive damals eine viel wichtigere oder fast vielleicht übergeordnete Rolle gespielt hat und auch eine einigende Rolle irgendwie. Wir wissen alle, wie sehr das Ganze dann später den Bach runtergegangen ist und das immer auch Dissens auch immer dazugehörte, aber ja, das das ist aus heutiger Perspektive gleichermaßen bewundernswert wie auch naiv irgendwie, ne? Also klar.
Aber es ist auch an dieser Stelle wieder das naive Moment, was auch gleichzeitig eine Faszination, also vielleicht sogar ein Anknüpfungspunkt für der heutigen Dystopie entgegenwirkende Utopie freisetzen könnte.
Es ist halt nicht rekonstruierbar, ne? Ich meine, das ist natürlich ja sehr gefangen in der Zeit und ich meine auch mal kritisch gefragt im Nachhinein, war es wirklich sinnvoll für die Jobs zu kämpfen, die eigentlich 100 Jahre Unterdrückung und Staublunge bewirkt haben und fossile Verbrennung. Hätte man damals nicht vielleicht auch schon mit einer alternativen Idee von der Utopie, wie sinnvolle Arbeit aussehen kann. Also das
hat man durchaus.
Und,
aber
das gleiche auch bei Friedensbewegung, ne? Also dass ja. Damals halt auch dieses stell dir vor, es kriegt und keiner geht hin. Und das ist natürlich heute, also zumindest große Teile dieser Friedensbewegung von damals sind ja die, die jetzt sich sehr gut mit Waffen auskennen und quasi bei jedem Panzerquartett gewinnen würden, ne, mit ihrem Wissen. Also wie schnell sich das ändern kann, das finde ich interessant. Oder ja, eben wenn Habeck sagt, eine Woche nach Krieg, jetzt ist nicht die Zeit für Pazifismus, wo man sich denkt, okay, wann ist dann Zeit für Pazifismus? Wenn gerade kein Krieg ist, okay. Also so, das ist so ein bisschen, was man heute denkt, wenn man jetzt auch diese Beseeltheit, also die ich damals eben auch schon ein bisschen scheiße fand, muss ich sagen, diese Beseeltheit, wir sind die Guten, wenn alle nur nicht zu den Waffen greifen, ist alles dufte. Das spricht eben aus diesem Film auch, oder das sind so Gedanken, die einem dann auch kommen, so im Nachhinein. Aber ja, das ist trotzdem ziemlich interessant alles.
Ich wollte noch ganz jetzt die Gelegenheit auch nutzen, kurz was über sozusagen die Präsenz von Fasia Jansen in Hamburg zu sagen, und zwar in Form der Fasiathek in der Fuchs-EG in Altona. Da gibt es eben halt das, um jetzt ganz genau zu benennen, wie es heißt. Die Phasiathek ist eine Präsenzbibliothek aus schwarzer Perspektive und eine der mitgründenden und wichtigsten Personen in der Phasiathek, Millicent Ajay, wird auch das Filmgespräch zu dem Phasia-Film führen. Und ich sage auch nochmal, wann der Film läuft. Der läuft am 27.04., also am übernächsten Samstag um 14 Uhr im Metropolis. Die beiden Filmemacher sind zu Gast und auch diverse Leute aus Oberhausen, weil obwohl Fasia Jansen in Hamburg geboren wurde, gibt es hier gibt es halt die Fasiathek jetzt seit neuestem, dieses Bildungszentrum, aber es gibt schon länger in Oberhausen die Fasia Jansen Stiftung und sie hat auch, also vielleicht um es nur kurz zu nennen, sie hat 1991 dann tatsächlich auch das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und ist Ehrenbürgerin der Stadt Oberhausen und es kommen, glaube ich, auch recht viele Leute aus Oberhausen, um den Film zu sehen und es gibt dann im Anschluss daran um 17 Uhr in der Phasiathek nochmal einen Empfang anlässlich der Premiere. Da sind auch alle herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Und ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht zum nächsten Film übergehen, damit wir das Ganze noch irgendwie dann auch wieder zusammengebunden bekommen. Wir haben aus dem Film ja schon ganz zu Anfang diesen Track vom Polyphonen Radio gehört. Das ist, wie gesagt, der Film, ich versuche jetzt gar nicht erst den malischen Titel richtig auszusprechen. Das erfahren wir dann nächsten Freitagnachmittag um 18 Uhr im 3001, wenn der Film läuft und Raphael Grisey zu Gast ist. Raphael Grisey ist eben halt einer der beiden Regisseure, Bruba Touré. Der andere Regisseur ist leider 2021, kurz nach der oder während der Fertigstellung des Films verstorben. Und dieser Film basiert eigentlich in wesentlichen Teilen auf dem Archiv, das war wahrscheinlich irgendwie mit einer der Auslöser für den Film, dass Bouba Touré eben halt akribisch sein Leben archiviert hat und die Kämpfe, in denen er involviert war. Er ist als junger Gastarbeiter aus Mali nach Frankreich gekommen in den späten 60ern, hat dort die ganzen die Kämpfe von vornherein, also um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Gastarbeiterinnen, nicht nur afrikanische, sondern Gastarbeiterinnen mitgeführt, dokumentiert. Später, ich weiß gar nicht genau, wann sich die Sans-Papier-Bewegung gegründet hat. Das war, glaube ich, eher auch so ab Mitte der 90er. Hat man zumindest in Deutschland hier auch irgendwie von dieser Bewegung mehr mitbekommen. Er ist aber auch, obwohl er eben halt diesen Aktivismus in Frankreich sein Leben lang verfolgt hat, ist er auch resigniert oder frustriert von den eben halt nicht vorhandenen Perspektiven in Frankreich, ist er dann mit einer kleinen Gruppe von Arbeitern zurück nach Mali gegangen und sie haben dort eine landwirtschaftliche Kooperative begründet. Und diese Kooperative Soumankedi Soura ist eben halt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit so ein Initial gewesen für eine, ich sag mal, Kooperativbewegung entlang des Senegalflusses, die halt landwirtschaftliches, kollektives Arbeiten und auch irgendwie die Weitergabe und Weiterentwicklung von Wissen über Landanbau, was ja durch die koloniale Präsenz in nicht nur in den westafrikanischen Ländern ja massiv zerstört worden ist, wieder mit aufzubauen. Und dieser Aktivismus auf zwei Kontinenten und die ganze Vermittlungsarbeit dazwischen, dafür ist das Archiv von Bouba Touré und eben halt sein Leben und seine Geschichte halt irgendwie ein Faden, der durch den Film führt. Und er hat dann mit Raphael Grisey der wesentlich jünger ist als Buba Touré, auch schon vor langer Zeit, also ich glaube schon in den, ich glaube 2010er Jahren begonnen zusammenzuarbeiten. Es gab auch bevor es den Film gab, eine Publikation zu eben halt dieser landwirtschaftlichen Kooperative in Mali. Und irgendwann haben sie dann halt gemeinsam diesen Film gemacht. Vielleicht willst du noch da anknüpfen, Ted?
Ja, also was ich ganz interessant finde an dem Film ist, dass er eigentlich eine ganze Spanne von Ende der 60er ja, bis zur Sans-Papier-Bewegung in die 2000er rein verfolgt. Eigentlich, und natürlich das Material, was Buba Touré selber gefilmt hat, ist natürlich interessant, weil es von Inside ist. Also ich glaube, speziell Kämpfe von migrantischen Leuten ist natürlich immer ein Unterschied, ob jemand von außen drauf guckt oder ob das die Leute selber machen. Und man merkt ganz viel in den Situationen, auch das persönliche Verhältnis, was er mit der Kamera als Aktivist zu den Leuten hat, mit denen er diesen Aktivismus betreibt. Also das ist eben nicht journalistisch, überhaupt nicht. Er scheißt auch ziemlich drauf, ob die Kamera gerade gehalten ist manchmal, oder er labert halb drauf los, während der Film mit jemand und kriegt eine Antwort. Und also es ist viel auch so, passiert da so ganz direkt. Oder es gibt eine Szene, wie er seine Bude, die so vollgehangen ist mit Erinnerungsstücken, also er ist auch der Meinung, dass Uhren sehr wichtig sind, weil die Zeit ist ein wichtiges, ist eigentlich sehr wichtig für alle Bewegungen oder für alle Verbesserungen. Er hat da so eine Sammlung von Uhren und er scannt das so ab, sein Wohnzimmer, wo er dann zu allen Postern von Kämpfen oder kleinen Fundstücken oder so eine kleine Geschichte erzählt. Und das ist so eine sehr ungewöhnliche Sache, die dann halt wirklich einen Unterschied macht zu einem normalen Film über die Sans-Papier-Bewegung. So, ne? Und es ist kombiniert mit sehr viel Dokumaterial auch über die Kämpfe. Die ersten Kämpfe in Frankreich waren anscheinend Ende der 60er Jahre über die Unterkünfte, weil die Leute sehr miserabel untergebracht wurden. Und da sieht man eigentlich auch so eine Solidarität zwischen nordafrikanischen Leuten oder portugiesischen Leuten oder halt afrikanischen Leuten. Da gab es eben auch so im Geiste des Internationalismus oder so auch noch nicht diese Trennung, ne? Also diese, so eine Ethnifizierung gab es nicht. Es gab halt die Franzosen und es gab halt die scheiße behandelt wurden als sogenannte Gastarbeiter, ne? Und entlang dieser Linien verliefen die Kämpfe. Dann gibt es auch viele Aufnahmen aus den 70ern, wo dann auch so bürgerliche Hippies mit reinkommen. Also die siehst du dann auch in den alten Aufnahmen, wie da der Versuch ist, auch da eben wieder mal nicht über Privilegien reden, sondern sich verbinden im Geiste des Nationalismus. Und dann verschwindet das wieder, wenn man die Sans-Papier-Sachen sieht, wo die Leute weitgehend erstmal unter sich diese Kämpfe gegen die Mehrheit, die französische Mehrheitsgesellschaft führen. Ne? Also das ist alles in einer sehr lustigen, auch ziemlich wilden Mischung so reingehauen, eben gar nicht so gestalterisch perfekt gemacht. Es ist eher so ein so ein Haufen von Überinformationen, der sich so ergießt über einen und das Sortieren. Aber ja, also das ist eben so, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier diese Unterscheidung machen wollen zwischen aktivistischen Filmen und Filmen über Aktivismus, wäre das so wie beides, weil das eben auch viel von diesem, auch teilweise von Filmarchiven und Fernsehmaterial verwendet und aber auch viel aus diesem Inside der Kämpfe. Und es halt dann auch nochmal quasi entkuratiert wurde von dem Grisé, weil dem Buba Touré auch dann gestorben ist. Ja.
Ich wollte nochmal was sozusagen zu der Idee der gesamten Reihe sagen. Und zwar wäre es sinnvoll, wenn sich ZuhörerInnen da jetzt für interessieren, dass sie sowohl Freitagnachmittag eben halt Operation Namibia und Crossing Voices anschauen. Und danach gibt es jeweils dann ein Filmgespräch mit den FilmemacherInnen, die sind anwesend. Die führen wir, diese Filmgespräche, also Ted und ich und auch Ariane. Da haben wir dann die Gelegenheit, mit den Filmemacherinnen schon irgendwie einiges zu erarbeiten, wie diese Filme entstanden sind. Die Filmgespräche sind ja bei der Dokumentarfilmwoche meistens sowas wie ungefähr 30 Minuten lang. Und dann gibt es am Samstagvormittag diese Veranstaltung eben halt, wo wir Abdurrahime Diallo aus Berlin und Onome Eke aus Basel eingeladen haben, nämlich aus ihrer Perspektive nochmal diese Filme auszulesen für uns. Ne? Also weil natürlich irgendwie die Frage, wer arbeitet mit diesem Material, mit diesen Archiven, hat mit welchen Produktionsmitteln, mit welchen Zugängen zu Distribution und so weiter und so fort und welchen Erzählformen, wie Ted ja auch eben schon angedeutet hat, welche Erzählformen oder welche Art von Narrativen setzen sich scheinbar durch und in welchen Kontinuitäten stehen die vielleicht auch. Da haben wir halt eben halt die beiden gebeten, diese Filme sozusagen für uns, wir haben das Respondenzen genannt, nochmal auszulesen und das mit uns zu teilen. Und das findet am Samstag Vormittag um 11 Uhr im Festivalzentrum in der Fuchs EG statt. Das ist in den Räumen der Frappant Galerie, aber es ist auch alles ausgewiesen, wenn man die Fuchs EG betritt, wird man dahin geleitet werden. Und danach gibt es eine Mittagspause und es war aus zeitlichen Gründen leider nicht anders möglich. Der Film von Zufasia Jansen, der läuft leider erst nach der Veranstaltung, wird aber trotzdem sozusagen mit auch besprochen werden in diesem Samstagvormittagsformat. Was wollte ich noch sagen?
Du willst bestimmt sagen, dass alle diese Filmgespräche auch fürs Radio aufgezeichnet werden.
Ach echt jetzt?
Das wäre mir neu, aber...
Ja, geil, machen wir.
Achso, ja, habt ihr das vor? Ja, warum?
Also ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, aber wir können vielleicht nach der Sendung nochmal darüber sprechen, wie wir das irgendwie hinkriegen können. Ne?
Ja. Cool.
Ja, also... ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt vielleicht noch einen weiteren Track, den wir mitgebracht haben. Das ist wieder ein Track aus dem Film Crossing Voices und ich habe mir das vorhin hier nochmal rausgelesen aus den Credits. Eine Sekunde. Und zwar ist das ein Track von 1974. Das Stück heißt Sona Kotra und die Gruppe, die da angegeben ist, ist die Troupe de Mai 26, also die Truppe vom 26. Mai, Association des Etudiants Sénégalais en France. Die haben offensichtlich eine Platte gemacht. Irgendwie, ich habe da natürlich auch Shazam da dran gehalten, da kamen keine Ergebnisse. es ist aber auch toll, diese, wenn man sich mal so Filmcredits, gerade bei so einem Film, der massiv auf Archivschnipseln beruht, irgendwie anguckt. Ne? Also was das für eine Arbeit ist, dieses ganze Material, was es bedeutet, dass jemand dieses ganze Material sammelt oder dann auch vielleicht teilweise neu zusammenträgt. Irgendwie. Dafür ist halt der Crossing Voices auch irgendwie ein ganz tolles Beispiel. Und Sona Kotra, sage ich noch ganz kurz, das ist die Kurzform der Société Nationale de Construction des Logements pour les Travailleurs. Das waren eben halt diese berüchtigten Arbeiter in Wohnheime in Frankreich, wo die Leute wirklich unter absolut prekärsten, menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Und da gab es eben halt, ich glaube 1973 hat irgendwie so eine richtig große, massive Streikwelle irgendwie frankreichweit begonnen, wo eben halt nicht nur die afrikanischen und nordafrikanischen ArbeiterInnen irgendwie, sondern tatsächlich war das irgendwie eine sehr breite Bewegung irgendwie von auch italienischen, jugoslawischen und also allen möglichen Nationalitäten von Arbeitsmigranten gemeinsam gekämpft haben. Genau, und in dem Stück, das Stück handelt davon. Und das fand ich jetzt zum Abschluss ganz schön, weil das auch hat einen guten Spirit und zitiert auch noch, ich war noch so einen ganz kleinen Cliffhanger, weil so ein bisschen 5 Minuten Zeit haben wir ja noch. Okay. Und Ja, es ist 16.55 Uhr und das Stück ist 2 Minuten lang, deswegen können wir noch 2 Minuten weiter labern. Nein, ich wollte, es ist jetzt so ein bisschen gar nicht so weit hergeholt, ich wollte noch auf eine, das ist auch wiederum eigentlich so eine kleine Reihe, für die man sich, wenn man Lust hat, ein bisschen Zeit nehmen muss, noch auf den Programm Punkt am Sonntagvormittag nämlich verweisen. Das ist so ein kleines Special zum spanischen Bürgerkrieg. Und der in dem Song, der darauf beruht, dass der Sänger eben halt auch eine ganze Reihe von dekolonialen und Arbeitskämpfen und allen möglichen Kämpfen gegen Unterdrückung aufruft und die Verbindung zwischen ihnen herstellen möchte. Er bezieht sich nämlich auch auf die internationalen Brigaden in Spanien. Wenn man Französisch kann, dann kann man das auch mit verstehen. Deswegen dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, um eben halt nochmal kurz auf dieses Programm am Sonntagvormittag. Da werden 2 Filme gezeigt, eben halt sind auch Filme von 1988 und 1979, die sich eben halt mit der Erinnerung an den spanischen Bürgerkrieg befassen und im Nachhinein, das findet alles in Metropolis statt und danach gibt es eben halt eine Veranstaltung mit Claudia Hohnefeld, die wir eingeladen haben, sie ist Historikerin und Spezialistin für den spanischen Bürgerkrieg und dazu will ich auch recht herzlich einladen. So, jetzt vielen Dank, Werner, für die Einladung. Und wir hören jetzt das letzte Stück aus Crossing Voices.
Je suis l'Afrique noire du massacre de Charlie.
So, Maren hat gerade noch erzählt, dass Inhalt die Abfolge der Kämpfe war, dieses Songs. Und nun ist unsere